Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung Trifft die Koryphäe unter der Konifere. Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Trifft die Koryphäe unter der Konifere, heute der vierten Veranstaltung am 3.9. Zu Gast ist heute Professor Mario Baumann. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich lade auch alle ein, die übers Internet dann zuhören werden und auch die Gäste jetzt hier reglich Fragen zu stellen. Es wird eine Dialogveranstaltung sein zwischen unserem Gast und euch als die Interessierten, die wir hier zusammengekommen sind. Ebenso mich, ich habe auch meine Fragen mit dabei. Und so eröffne ich nun zunächst einfach mal die Veranstaltung. Danke, dass Sie da sind.
Ja, gerne. Danke. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Dankeschön.
Wir sprechen heute über das Thema der Duft des Textes, Gerüche in der antiken Literatur. Auch darüber, wie sich der Sprachwissenschaftler einer alten Kultur nähert und was er dort findet. Der Sprachwissenschaftler heute, Mario Baumann, ist ja an der TU angestellt, hat den Lehrstuhl inne für, muss ich blättern, Inhaber der Juniorprofessur Kulturen der Antike und griechische Literatur. Und begonnen hat es damals mit einem Studium griechischer und lateinischer Philologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Das Studium haben Sie dann fortgezogen mit einem zusätzlichen Schwerpunkt der Germanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und haben dieses Studium 2006 mit dem ersten Staatsexamen für das Gymnasiallehramt abgeschlossen. Angeschlossen hat sich eine wissenschaftliche Mitarbeit, eine Zeit im Gießener Sonderforschungsbereich für Erinnerungskulturen. Anschließend eine noch längere, von 2006 bis 2018 dauernde wissenschaftliche Mitarbeit am Institut für Altertumswissenschaften der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Während dieser Zeit haben Sie promoviert mit dem Thema Die schöne Paideia, Bildung und ästhetisches Programm in Philostrats Iconis, wobei Philostrat der Name ist, der Eigenname, genau. Die Person und Iconis das Werk.
Exakt.
2018 haben Sie habilitiert mit dem Werk Welt erzählen, Narration und das Vergnügen des Lesers in der ersten Pentade von Diodors Bibliotheke. Was das alles bedeutet, können wir noch übersetzen.
Ja, sehr gerne.
Von 2018 bis 2021 haben Sie eine eigene Stelle mit dem Projekt Ein Kommentar zu Herodians Geschichte des Kaisertums nach Marc Aurel inne gehabt, nämlich auch am Institut für Altertumswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und von 2019 bis 2020 haben Sie eine Professur vertreten. Das war dann in Bonn, an der Universität Bonn, auch für klassische Philologie und Gräzistik. Und wie hat es Sie nun hierher verschlagen nach Dresden? Seit 2001 sind Sie hier Juniorprofessor und lehren dort alte Sprache und die Entschlüsselung, wenn ich das so abstrakt stehen lassen darf.
Kann man schon sagen. Und vielleicht kann man sagen, was das Besondere an dieser Juniorprofessur ist, die ich da innehabe. Die nennt sich ja Kulturen der Antike, bewusst auch im Plural Kulturen. Und die Idee dabei ist eben eigentlich das, was du gerade richtig sagtest, Tobias, also Sprache, das Lesen, Entschlüsseln, wie sagtest du vorhin so schön, die Exegese, dazu kommen wir dann nachher noch genau, das Erklären sozusagen. Das ist ein Punkt, aber das auch irgendwie im Kontext der materiellen Kultur zu sehen. Denn natürlich gehört ja zu so einer Kultur mehr als Sprache und Text und Literatur. Und das haben wir auch alles aus der Antike. Die Gebäude, die verschiedenen materiellen Hinterlassenschaften, die berühmten, keine Ahnung, griechischen Vasen, wenn Sie alle schon mal gesehen haben und ähnliches. Das ist ja alles da, da haben wir eigentlich eine ganze Menge und wissen auch viel drüber. und das irgendwie zu verbinden. Also schon sagen, vom Text her zu kommen, das ist irgendwie so die Idee, aber das dann auch im Kontext zu sehen und alles das zusammenzuführen, das ist eigentlich die Idee und das finde ich attraktiv. Ein schöner Zugriff auf die Antike, finde ich. Und das wird nicht überall so gemacht, ist nicht unbedingt selbstverständlich, aber hier mit dieser Professur geht es eben so und das finde ich super, ja.
Mhm. Hast du schon immer gern gelesen?
Ja, kann man schon sagen, doch.
Bei mir fing das erst später an, gegen die 11. Klasse, würde ich sagen so. Aber dann hat sich großes Feuer entbrannt für die Sprache. Was ist bei dir so das Feuer in der Sprache? Ich habe ja vorhin bemerkt, du bist ein heiteres Gemüt. Fließt bestimmt mal ein Lächeln raus, wenn du ja. zu Hause das eine oder andere sprachliche Schönheit siehst. Mhm. Was ist das, was dich daran interessiert, allein an der Sprache jetzt?
Ja. Also das eine, du sagtest ja gerade schon, Schönheit ist natürlich ein Punkt. Sprache hat ja was. Also Sprache klingt, wenn man sie spricht oder wenn man sie hört. Sie entfaltet ja auch irgendwie so eine Art Ästhetik, wenn man sie liest. Das können wir auch gleich da mal ausprobieren. Ich habe einen Text mitgebracht, wir reden ja noch drüber. Und ich finde aber besonders faszinierend, und ich glaube, das bringt uns auch jetzt irgendwie zum Thema hier, Sprache erschafft ja sozusagen etwas. Also ich kann jetzt was sagen oder wir können etwas lesen, dann passiert ja da irgendwas. Mhm. Sinneseindrücke zum Beispiel kann man sprachlich vermitteln. Man kann etwas beschreiben und irgendwie entsteht so ein Bild vor unserem inneren Auge, wie wir gerne sagen. Also irgendwie selber ein Bild natürlich, das so zu formulieren. Und das finde ich toll, dass Sprache sowas zeigen, vermitteln, deutlich machen kann. Und dann passiert da irgendwie was. Das ist ziemlich interessant. Auch ziemlich kompliziert, manchmal gar nicht leicht in Worte zu fassen, finde ich. Aber irgendwas ist da immer im Spiel sozusagen. Man hört nicht nur was oder liest was, sondern irgendwie passiert dann noch und mehr sozusagen. Und das fand ich immer besonders interessant, da mal hinzuschauen, was ist das eigentlich, das auch selber zu empfinden natürlich, wenn man Leser ist oder etwas hört. Und ich glaube, so würde ich es auf den Punkt bringen, was mich an Sprache und dann zumal natürlich an Literatur fasziniert.
Es klingt fast so, als spielte da noch was Mystisches mit rein, etwas, was nicht immer im Lichten sich zeigt, sondern etwas dunkel verbleibt.
Ich glaube, das ist schon richtig und ich denke, man kann das durchaus so formulieren. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den man schon beschreiben kann. Jetzt kommt der Wissenschaftler, der sagt natürlich, doch, klar, ne, kann ich erklären, kann ich vermitteln, können wir darüber diskutieren, kann eine These aufstellen, über die können wir streiten, die kann man bestätigen oder widerlegen, klar, das geht. Aber ich finde auch, irgendwie ist so in diesen Prozessen von Erfahrung, die man so macht, wenn man sich mit einem ästhetischen Gegenstand wie einem literarischen Text beschäftigt, da gibt es auch immer irgendwie so einen Rest, der irgendwie da bleibt und den man, glaube ich, nicht so hundertprozentig erklärt bekommt. Also das denke ich schon, dass es da irgendwie was gibt und klar, das macht es schon auch besonders faszinierend. Ja.
Mhm, ja. Schön. Wir haben heute wirklich Anschauungsmaterial und Lesematerial dabei. Genau. Es soll, wie nennt man das, haptisch werden, ne?
Irgendwie schon. Oder, also ich glaube, wissenschaftlich würde man sagen, olfaktorisch, wenn es jetzt so um die Nase geht und das, was man riecht, kompliziertes Wort, aber das, glaube ich, wäre so der Begriff, ganz genau. Wobei, ganz witzig, da hake ich gerade ein, man hat in der Antike natürlich auch schon sehr intensiv darüber nachgedacht, was sind das so für Sinne, die wir haben und wie kann man die verbinden oder voneinander abgrenzen. Und für den Geruchssinn ist das gar nicht so einfach, weil der irgendwie so zwischen was steht. Also wir haben Sinne, die wirken zum Beispiel stark auf die Ferne. Man kann relativ weit sehen mit so einem menschlichen Auge. Wir können durchaus auch weit hören. Und dann gibt es andere Dinge, die verlangen einen ganz unmittelbaren Kontakt. Haptisch, was du gerade sagtest, da muss man wirklich was eben anfassen. Oder einen Geschmack empfinden wir auch nur dann, wenn wir wirklich etwas im Mund haben. Dann arbeiten die entsprechenden Sinneszellen etc. etc. Und die Wahrnehmung kommt in Gang. Die Gerüche sind irgendwie so dazwischen. Man kann schon auf Distanz irgendwie riechen, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr körperlicher Vorgang. Da muss ja irgendwas auch rein sozusagen, so ins Sinnesorgan und ähnliches. Deswegen hat man schon in der Antike überlegt, ob nicht so die Gerüche auch sozusagen was Haptisches haben. In dem Sinne, dass da irgendwie eine Art von Nähe oder eine Art von wirklich so einem ganz physischen Kontakt doch irgendwie sein muss. Von daher würde ich sagen, haptisch passt vielleicht schon als Begriff, doch?
Mhm. Ja. Wollen wir den Weihrauch und die Myrrhe?
Sehr gerne.
Und
doch, ja.
Was ist das noch? Was
Weihrauch mit Rose kommt gleich zur Nase, versprochen.
Genau. Wollen wir das mal eröffnen und in die Menge geben?
Finde ich gut, ganz genau. Also wir fangen sagen mit der echten Geruchswahrnehmung an und dann schauen wir zur Literatur und können mal so ein bisschen checken, was dann eigentlich passiert. Ich glaube, da passiert auch was, aber da können wir dann gerne drüber sprechen. Vater Kirch, ganz kurz, wie das jetzt am besten funktioniert. Also das sind einfach kleine Gläschen und die wandern jetzt buchstäblich durch die Reihen. Das Duftmaterial lassen Sie bitte einfach drin, aus verschiedenen Gründen. Und Sie können einfach daran riechen, Sie kennen vielleicht dieses berühmte Fächeln und das chemische Riechen, das ist hier nicht unbedingt nötig, weil so stark und hart ist es sozusagen nicht. Also wenn Sie wollen, können Sie auch so ein bisschen ran sozusagen mit der Nase. Und ich habe drei, wie eben schon gesagt wurde, Beispieldüfte ausgewählt, die auch in Verbindung zu dem stehen, was ich auch gleich noch über den Text sozusagen mache. Alles Gerüche, die geografisch gesehen irgendwie so aus dem südlichen Arabien oder aus dem heutigen Somalia, aus dem Horn von Afrika kommen. Das eine ist eine Myrrhe, die aus dem Jemen kommt, ein Harz. Das andere ist ein Weihrauch, der aus dem Oman kommt, auch eine Art Harz, aber man sieht schon beim bloßen Hinschauen so ein bisschen anders. Und das dritte ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das zu riechen, ein Weihrauch, der versetzt ist mit Rosenöl. Ich sage deswegen, dass es wichtig ist, weil man Gerüche in den meisten Kulturen, das gilt auch für unsere heute aktuell, aber auch für die antiken Mittelmeerkulturen, mit denen sich so der antike Profi beschäftigt, weil man Gerüche eigentlich in den meisten Kulturen irgendwie mischt und dann auch großes Interesse daran, ne, zu erproben, was passt wie zusammen, was ist dann der Effekt sozusagen, wenn man Dinge kombiniert. Und so eine einfache, aber ich glaube doch auch irgendwie anregende Mischung mal so als Beispiel ist genau das. Ich will dazu erstmal gar nicht so schrecklich viel sagen, außer einer Sache. Ob das jetzt genau der Geruch ist, den man auch in der Antike hat, ist eine spannende Frage, zu der man vieles sagen kann. Ich würde es mal vorsichtig so formulieren, wahrscheinlich irgendwie schon, aber Unterschiede kann es auch gegeben haben. Diese Pflanzen entwickeln sich, war das die exakte Weihrauchspezies, davon gibt es verschiedene, ne, heutzutage, die man auch in der Antike hatte. Wie genau hat man es angebaut, wie hat man es geerntet, wäre das so eine Darreichungsform gewesen. Aber trotzdem, glaube ich, können wir ganz zuversichtlich sein, dass auch jemand, wenn wir aus der Antike einen herbeamen könnten, sozusagen doch sagen würde, ja, das ist ein Weihrauch und das erkenne ich irgendwie auch. Also ich glaube, man kann das jetzt schon auch mal so als Transportmittel benutzen, so ein bisschen in diese ferne Welt zu reisen. Und wie gesagt, das kommt dann auch gleich noch über die textuelle Schiene gewissermaßen. Ich gebe diese drei Gläschen einfach mal durch, ganz genau. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Und das dritte irgendwie auch noch, ganz genau. Und wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, ruhig in der Nase voll zu nehmen. Es ist nicht gefährlich, es beißt nicht oder ähnliches. Ganz richtig, genau. Ich glaube, es vermittelt einen gewissen Eindruck. Ich kann vielleicht noch einen Punkt dazu sagen. Die Kulturtechnik des Räucherns ist natürlich auch wichtig und die gab es definitiv in der Antike auch schon. Dann riecht es natürlich nochmal anders, das ist klar. Wenn man das jetzt wirklich verbrennt auf einer Kohle oder was auch immer, entfaltet sich noch etwas ganz anderes. Auch eine sehr gute Technik, gerade für die Myrrhe, ist es einfach nur zu erhitzen, also gar nicht jetzt im chemischen Sinne zu verbrennen. Auch dann riecht es nochmal anders, das ist jetzt sozusagen eine sehr sanfte und vorsichtige Version, wenn man es wirklich einfach nur so hat. Aber ich glaube, ein bisschen was transportiert sich schon. Und Sie können es auch einfach mal anschauen, das ist die typische Struktur sozusagen eines Harzes, das man dann eben von Bäumen, an denen es wächst, erntet. Und das erfahren wir auch schon in der Antike, dass man da ganz bestimmte Formen hatte und Qualitäten unterschieden hatte und ähnliches. Also das Auge riecht sozusagen auch mit, wenn man das so formulieren kann. Ja, genau.
Gibt es jetzt etwas für die Besucher, worauf sie jetzt ihr Augenmerk legen dürfen?
Wenn das richtige Bild ist. Ne? Das ist ganz witzig, Tobias. Das passiert ja permanent. Man redet über Sinne und verwendet so Metaphern, wie man jetzt sprachlich sagen würde. Und meistens sind sie irgendwie visuell. Wir haben etwas vor unserem Auge, wir stellen etwas vor unserem inneren Auge, wie ich eben schon sagte, passiert was. Oder wir haben jetzt wissenschaftlich gesprochen eine Imagination, aber das ist ja auch eigentlich ein Bild sozusagen. Das ist ganz interessant, wir haben nicht so viele Metaphern, die gibt es schon auch, aber es sind nicht so viele, die sich auf Gerüche beziehen. Und das ist so ein Punkt, über den man immer auch nachgedacht hat. Das Auge quasi so als Leitsinn, die visuelle Wahrnehmung, warum eigentlich? Muss das so sein? Ne? Und in vielen kulturellen Kontexten hat man auch geradezu so eine Rangfolge sozusagen von Gerüchen, kann man auch für die antiken Kulturen durchaus sagen. Und typischerweise steht das Auge so, das ist eine starke Tradition, irgendwie so oben und die anderen sind so ein bisschen weiter unten. Gerüche vielleicht so mittendrin, aber schon auch eher so weiter unten angeordnet. Und ich finde, ist das der Punkt, den man mal sich bewusst machen kann. Unbewusst tun wir das alle, aber was ist das Besondere? Ne? Da geht es um ein Glas rum, man hält das so vor die Nase und riecht das und was passiert da eigentlich? Hat man da eine Idee? Gibt es irgendwas? Eine Assoziation? Ist es irgendwie, ne, was passiert? Hat man ein Gefühl oder ähnliches? Oder ist es eher so was Rationales, was da passiert? Da kann man vielleicht mal so ein bisschen drauf fühlen, wenn Sie jetzt gerade an diesen Gläsern mal riechen. Ich glaube, das ist das Augenmerk in dicken Anführungszeichen, ja, das man hier vielleicht gerade mal haben kann.
Und wenn du später an deinen Texten sitzt oder vor der Veranstaltung früher, und warum war für dich der Geruch jetzt das Objekt der Forschung?
Also ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine betrifft meine eigene Forschungsgeschichte sozusagen. Du hast das eben schon zitiert, Tobias. Ich habe mich während meiner Promotionsphase beschäftigt mit diesen sogenannten Eikones des Philostrat. Eikones heißt einfach Bilder, das altgriechische Wort für Bilder. Und das ist ein Text, der auch eine sehr starke Sinnlichkeit hat, aber ganz aus Visuelle bezogen. Weil da nämlich Bilder, konkret Gemälde einer Gemäldegalerie, beschrieben werden. Ein wichtiges Thema in der Forschung und hat immer wieder auch interessiert, aus ganz verschiedenen Gründen, Literatur und Visualität. Was passiert da eigentlich? Wie geht das? Wie kann man mit Worten Bilder sozusagen hervorrufen und kommunizieren und ähnliches? Also da war schon sozusagen auch in meiner eigenen Forschungstätigkeit irgendwie so ein Punkt mit dem Sinn irgendwie angelegt. Und in gewisser Weise knüpft es dieses neue Ding, was mich aktuell gerade sehr beschäftigt, mit den Gerüchen daran an. Also ein anderer Sinn, aber in gewisser Weise vielleicht eine verwandte Fragestellung. Man hat Worte oder einen Text und dann hat man so eine Sinnlichkeit und wie funktioniert das sozusagen? Ne? Das ist vielleicht ein Punkt. Tja, und dann der zweite Punkt, das ahnen Sie jetzt vielleicht auch alle schon, dass das kommt. Also Gerüche haben mich halt auch interessiert. Ne? Das ist ja klar. Man hat so seine Interessen und Dinge sprechen einen an und dann passen vielleicht auch Dinge zusammen und das spielt natürlich auch eine Rolle, ganz klar. Ja.
Wie kommen die Gerüche an? Wohlig.
Ja, ja, aber das ist ja okay. Myrrhe. Das sozusagen ein bisschen gröber aussehend, ne? Diese etwas glatteren, tropfenförmigen sozusagen, das ist der Weihrauch. Ja. Die Myrrhe ist das Harz des Myrrhebaums. Genau, ist ein Baum. Ein Harz vom Baum, ganz genau. Und beim Weihrauch ist es ganz ähnlich. Es gibt diese Weihrauchbäume, sehr knorrige, sehr, sehr, sehr stark geformte Bäume sozusagen, die eben in bestimmten Klimata wachsen. Da gibt es dann bestimmte Voraussetzungen, die man auch benennen und beschreiben kann. Und dann produzieren die gewissermaßen die Bäume dieses Harz und das kann man eben dann ernten. Und das ist eine sehr alte Kulturtechnik, die wirklich schon Jahrtausende zurückreicht. Und auf diese Weise gewinnt man das, auch in der Antike schon in den Regionen, in denen man es auch heute gewinnt. Also schon in der Antike war das die Assoziation, man hat Myrrhe oder Weihrauch und verbindet das mit dem südlichen Teil der arabischen Halbinsel, dem, was man in der Antike gerne das glückliche Arabien nannte, glücklich, weil es eben diese ganzen Dinge hervorbringt und damit sozusagen gesegnet ist. Genau, also das sind Harze, das ist eine Art sozusagen, wie Geruchsstoffe sich für uns zeigen in der Natur, wie man sie gewinnen kann. Es gibt natürlich auch andere, nicht ätherische Öle, die in anderen Teilen einer Pflanze sein können, die man andererweise rauszieht. Aber das, was jetzt gerade rumgeht, ist alles ein Harz. Und im Falle dieses Rosenweihrauchs dann ein Harz, das noch mit einem ätherischen Öl versetzt ist, nämlich mit Rosenöl. Ja, genau. Aus Jemen. Genau.
Warten Sie kurz. Ich reiche Ihnen das
Mikrofon. Ja, genau das alles hören, ja.
Wenn man die Myrrhe und den Weihrauch vergleicht, dann ist die Myrrhe noch das Kostbare von beiden? Oder
also letzten Endes wahrscheinlich sogar schon. Ich glaube das schon. Das ist auch eine Frage des Marktes natürlich irgendwie nicht. Und dann sind wir bei einem Punkt, wo wir erstaunlich präzise Informationen schon aus der Antike haben. Ganz interessant. Schon da gibt es Texte, die sagen, welche Qualitäten es gibt, worauf man achten soll, wie die besten aussehen, wo die herkommen und ähnliches. Ja, ich glaube in der Tat, dass der Myrrhe-Anbau sozusagen oder das Vorkommen noch ein bisschen restriktiver gewissermaßen ist als der Weihrauch und es insofern vielleicht das Kostbarere ist. Was jetzt so der aktuelle Großhandelspreis ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Das ist vielleicht auch mal eine andere Frage. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht insofern nochmal das etwas Speziellere gewissermaßen ist.
Und die ist irgendwie auch feiner.
Also ich finde das tatsächlich auch. Ich finde, das ist nochmal sagen vom Geruchsspektrum her nochmal ein bisschen... Ja, ich finde auch feiner vielleicht. Myrrhe ist auch etwas, wenn man das wirklich verbrennt, kommt es, finde ich, gar nicht so gut zur Geltung, wenn man es einfach nur erhitzt. Das ist dann ein langsamerer Prozess, nicht so stark natürlich, verteilt sich nicht so stark im Raum. Aber dann, finde ich, hat man dieses wirklich sehr komplexe Aroma der Myrrhe wirklich ganz, ganz gut da. Für den Weihrauch ist es andererseits so, dass sich verschiedene Weihrauchsorten und Qualitäten auch wirklich sehr stark unterscheiden. Also das, was man zum Beispiel in der Kirche so dargeboten bekommt, ist dann oft aus naheliegenden Gründen nicht unbedingt die beste oder teuerste Qualität. Das ist aus verschiedenen Gründen auch gar nicht sinnvoll oder möglich. Da gibt es verschiedene Dinge, die man da auch ins Spiel bringen kann. Und das ist ein ganz erstaunliches Spektrum. Unterschiedliche Weihrauchsorten riechen tatsächlich stärker anders, als man es vielleicht denken würde. Also auch da, wenn Sie mal ausprobieren wollen, probieren Sie mal, wie es ist, nicht? Wenn man es nicht verbrennt, sondern irgendwie ein bisschen erhitzt und anders macht, das gibt dann ganz unterschiedliche Entfaltungen. Ist auch ziemlich spannend, das mal zu testen. Ja?
Mario, du sagtest, du redest von Kulturtechniken.
Ja, ne?
Genau. Ist zu texten, Texte zu schreiben, auch eine Kulturtechnik?
Ja, definitiv. Das ist auch eine. Ja, ganz genau.
Und unterscheidet sich das, also der Autor, der damals einen Text verfasst hat, hatte der etwas anderes vor Augen und im Sinne, als wir das heute tun?
Tja, wahrscheinlich schon. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tiefe Frage, Tobias, zu der man viele sagen kann. Was macht man mit dieser großen historischen Distanz? Ne? Und welche Änderungen sind da zu verzeichnen? Man kann die Frage für die Autoren stellen, fürs Publikum natürlich genauso. Haben antike Leserinnen und Leser eigentlich auf einen Text ähnlich reagiert, wie wir es heute auch tun? Können wir unsere Erfahrungen nehmen und sagen, okay, das ist das, was so ein Text tut? Und war das dann auch damals so? Gar nicht so ganz leicht zu beantworten, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wie so oft fällt die Antwort vermutlich gemischt aus. Es gibt da schon Konstanzen. Das ist schon so. Und ich glaube, wir dürfen schon das Zutrauen haben, dass wenn wir ein bestimmtes Grundempfinden zu einem Text haben, das jetzt nicht völlig anders sein muss von dem, was man auch in der Antike irgendwie empfunden haben kann. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch klar, es ist ja doch eine andere Kultur. Da sind Dinge zum Teil auch deutlich unterschiedlich. Da kann man jetzt auf die sozialen Strukturen schauen. Wir können auch sowas schauen wie antike Religion. Also im antiken Kult ist ja dann genau das auch beheimatet. Nicht, dass man Weihrauch verbrennt zum Beispiel, um mit den Göttern zu opfern. Das ist etwas, das wir in sehr vielen Kulturen natürlich finden. Das kennen wir durchaus ja auch. Wenn wir etwa an den Gebrauch von Weihrauch etwa in der Kirche denken und ähnliches. Das hat eine lange, lange Kulturgeschichte. Aber das sind Dinge natürlich auch anders. Und von daher müssen wir schon in Rechnung stellen, dass vom inneren oder äußeren Auge doch auch möglicherweise andere Dinge irgendwie da gewesen sind. Und ich glaube, aus dieser Spannung heraus, einerseits gibt es Dinge, die sind irgendwie ähnlich und darauf können wir auch in gewisser Weise bauen. Ne? Und andererseits sind Dinge eben auch anders. Ich glaube, das ist es, was es so spannend macht, sich mit diesen alten Texten zu beschäftigen, weil beides irgendwie da ist. Aber es ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss und die man irgendwie auch immer wieder neu beantworten muss. Ne? Was ist da? Was ist ähnlich? Wo kann man auch reingehen? Was ist irgendwie anders? Manchmal kann einen das auch echt befremden, kann ich aus Erfahrung sagen, was einem so geboten wird aus diesen alten Kulturen. Und damit kann man umgehen, auch aus Wissenschaft. Da muss man aber, glaube ich, auch irgendwie. Ne? Das ist schon so. Ja.
Okay. Interessant, ja. Gibt es noch beschreibende Worte aus dem Publikum für die Geruchsempfindung, die geteilt werden möchte?
Ich habe jetzt keinen großen Unterschied festgestellt zwischen dem Weihrauch mit dem Rosenöl und dem Weihrauch ohne das Rosenöl.
Ja.
Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass der Weihrauch, der pur war, noch ein bisschen intensiver war.
Mit Rosenöl, ja.
Und... ja, man hat jetzt aus der Substanz heraus auch nicht ablesen können, wenn Sie das nicht dazu gesagt hätten, dass der eine mit Rosenöl versetzt ist und der andere nicht.
Ja.
Das ist meine Empfindung gewesen. Mhm. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob man mit der Myrrhe vielleicht auch ähnliche Effekte erzielen könnte, wenn es so, vielleicht ist das Öl schon ein bisschen verflogen und dadurch ist der Duft ein bisschen flüchtiger geworden. Ob das dann auch noch eine andere Dimension ist vom Geruchsempfinden her, als wenn man es verbrennt, wenn man
ganz
räuchert.
Sicher. Ganz sicher, natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja.
Ich komme erst mal hier hinten dran.
Um da anzuknüpfen, ich fand es genau andersrum. Ich fand den mit dem Öl sehr viel intensiver tatsächlich, habe den anderen kaum gerochen. Fand den Weihrauch aber allgemein nicht so wohlriechend wie die Myrrhe. Mhm. Ja. Meine.
Also ich kann mich gerade genau anschließen an meinen Vorgänger. Also ich fand auch das mit Rosen wesentlich angenehmer als das ohne Rose. Und wenn ich wählen sollte, eins von den dreien zu behalten, dann würde ich die Myrrhe behalten.
Ja. Und jetzt sind schon drei. Ich fand auch mit den Rosen versetzte. Mhm. Das hat mich fast umgehauen. Das fand ich sowas von hochpotenziert. Also sofort buff und ganz viel, ne? Extrem.
Ja.
Das andere, das erste war, weiß ich nicht mehr, Myrrhe, ne?
Myrrhe, also, genau, das allererste.
Fand ich sehr hochfein, schwingend so für mich.
Das ist so,
Und das andere fand ich so dazwischen. Aber die Rose war so boom, peng. Also total genial. Also ja. So. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, welches ich vom liebsten hätte. Ich fand alle genial für sich. Also jedes für sich fand ich, hat so seine Stärke und sein... Mach mein Gehirn so ein bisschen so, ne? Hat so jeder seine Aufgabe, finde ich. Das habe ich so gemerkt für mich.
Ja, schön.
Bloß die ganz praktische Frage, wir sind ja nicht zufälligerweise jetzt im Botanischen Garten. Gibt es die Gewächse hier?
Weihrauch haben wir, eine Myrrhe haben wir
nicht. Okay. Und wo ist der Weihrauch?
Unter den Kulissen.
Nö, ich will einfach mal sehen, wie er aussieht.
Kann ich holen, wenn Sie möchten.
Ja, das wäre doch was. Ja, doch. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ja, guter Punkt. Ne? Exakt, wo wir im Botanischen Garten sind.
Cool, ja.
Ich habe ihn nämlich gestern noch gesucht, noch nicht gefunden. Ich wusste nicht, dass er hinter den Kulissen steht.
Aber
das ist ja, das ist ja schön, dass er jetzt so kommt. Also ich kann vielleicht, Tobias, vielleicht ganz kurz, ich muss das jetzt ja nicht im Einzelnen kommentieren, ne? oder man hat ja auch eine Wahrnehmung, dann ist die erstmal so da. Ich fand das toll, was alles so gesagt worden ist. Und vielleicht kann man einfach so ein, zwei Punkte noch dazu sagen. Ja, also Geruchswahrnehmung hat sicherlich auch stark damit zu tun, welche Erfahrungen man überhaupt schon hat mit Gerüchen. Ist das was ganz Neues? Riecht man zum ersten Mal? Oder ist das irgendwie was man vielleicht auch auffrischt als Eindruck? Hat man so ein bisschen Vergleichsbeispiel im Kopf oder irgendwie gar nicht? Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Irgendwie immer natürlich bei Sinneswahrnehmung. Ich glaube, so bei Gerüchen vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als bei so anderen Sinneseindrücken. Und dann sind Gerüche sicherlich was, und das hat einfach konkret auch mit der Physiologie des Geruchssinns zu tun, wo so Umgebungsfaktoren auch eine große Rolle spielen. Das wurde eben schon gesagt. Ne? Wird es geräuchert und das weht jetzt so durch den ganzen Raum oder hat man eben es so relativ konzentriert? Ist auch ganz anders, ob man das Glas frisch aufmacht und dann kommt das. Ne? Das wäre vielleicht der Effekt nochmal verstärkt, den Sie beschrieben haben, dass man so diesen Knalleffekt sozusagen hat. Und das ist schon so ein bisschen breiter sozusagen. Manche Gerüche stehen stärker im Raum, andere wandern sozusagen. Und das ist ganz interessant, dass es da viel gibt, was da sozusagen passiert. Und das ist etwas, was man interessanterweise, da können wir vielleicht schon so ein bisschen auch so auf die Textrichtung einbiegen, das findet man in den literarischen, sagen wir mal, Darstellung von Gerüchen auch durchaus gespiegelt. Das ist interessant. Also diese antiken Texte, die ich da aktuell so untersuche, die wissen das auch irgendwie, dass es genau darum geht. Und dann wird darüber nachgedacht, wie kommt der Weihrauchduft eigentlich zu den Göttern hoch? Also dann steigt auf durch den Rauch und dann kommt der Wind und verwirbelt es und trägt es hoch. Also man braucht so ein Medium sozusagen, das es irgendwie überträgt und das kann klappen oder vielleicht auch mal nicht. Ne? Das ist dann auch so ein Punkt. Also das ist eben interessant, dass es darauf doch auch irgendwie ankommt und da kann man was draus machen sozusagen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Ja, von daher toll. Danke für diese Eindrücke.
Ich möchte kurz noch was dazu sagen, bevor wir in die Auswertung gehen des Textes, weil ich überrascht war zunächst. Das Thema ist der Duft des Textes und ich ging zunächst davon aus, dass wir letzten Endes ein Buch in die Hand bekommen und das riecht
dann, ja,
nach Bibliothek zum Beispiel, nach alten vergilbten nach der Tinte, nach der vergilbten, nach den Blättern, die lange in der Sonne standen. Und das ist gar nicht so. Ne? Wir schließen jetzt über die Gerüche nicht darauf zurück, welche Art der Tinte haben sie benutzt, welche Techniken der Zivilisation steckt.
Da gibt's, das hat eigentlich einen ganz schlichten Grund. Also klar spielt der Titel Der Duft des Textes genau mit dieser Doppeldeutigkeit. Ne? Klar, das ist irgendwie auch der Witz. Für die Antike ist das ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt Bücher, die direkt noch aus der Antike kommen, eigentlich eher nicht, ne? Leider. Also schon gibt es einzelne, ja, das kann schon mal sein, dass man Einzelfälle hat. In der Regel dann aus der späteren Antike, also aus den nachchristlichen Jahrhunderten, ist es schon so, dass uns da auch mal einzelne Texte wirklich in Form von antiken Büchern überliefert sind. Und da könnte man die Nase ranhalten, ja, und das wäre wahrscheinlich schon auch irgendwie aufschlussreich, denke ich schon, ne? Man kann das schon irgendwie riechen. Die Alter natürlich, das Alter ist das dann irgendwie auf Papyrus oder auf Pergament, das hat dann schon auch durchaus olfaktorische Eigenschaften sozusagen, okay. Aber für den Großteil der Texte, die wir aus der Antike erhalten haben, kommen wir so weit gar nicht zurück. Da sind die ältesten konkreten Exemplare der Texte, die wir haben, in der Regel dann mittelalterlich. Und weiter zurück kommt man nicht oder nur in Form von kleinen Fragmenten. Da gibt es vielleicht mal ein Stück Papyrus sozusagen, der ist dann vielleicht auch mal noch ein bisschen älter als aus den nachchristlichen Jahrhunderten und da ist dann vielleicht mal ein bisschen was drauf. Aber In der Regel sind wir eben auf nachantike Überlieferungsträger angewiesen. Und auch da kann man die Nase ranhalten, definitiv, das geht. Aber so kommen wir riechend direkt in die Antike, glaube ich, nur schwer ja. zurück. Ja, das ist, glaube ich, der sachliche Punkt, der dahinter steht. Aber das ist schon auch wirklich ein ganz spannender Punkt. Also Bücher sagen als Gegenstände, haben ja auch so irgendwie ihre Geschichte, ihre Eigenheiten und das auch sinnlich. Ne? Das ist ganz interessant, was man sieht, Abnutzungsspuren, die sind benutzt, abgerieben, irgendwie umgeblättert, da waren Finger drauf oder ähnliches. Das kann man schon alles sehen, das ist ganz spannend. Da wäre die Haptik wieder genau der Stichwort. Ja, schöner Zugriff auf Bücher.
Okay, und unser Zugriff ist jetzt...
Ah, sehr gut.
Ah, da kommt die Myrrhe oder der Weihrauch?
Was das ist der Weihrauch.
Weihrauch.
Ja, ja, ja.
Genau.
Ist der da gut?
Ja, der steht gut.
Auch nicht größer?
Nee, der wird richtig.
Wir haben einen begrenzten Platz
im Haus. Ja, ja. Der wird schon richtig.
Langsam, es ist
ja,
kein großer
das ist so. Das ist so.
Mehr,
ja.
mehr was ja. Baumstrauchiges.
Ja, ja.
Der kann schon 5, 6 Meter hoch werden, aber er wächst sehr, sehr langsam. Ich glaube, das Ding ist 25 Jahre alt oder so.
Okay, nochmal.
Im Stamm drin.
Genau.
Ja. Wird angeschnitten, so wie
exakt.
Bei Kiefern auch.
Genau.
Die Kiefern ritzen sie ja auch und dann kommt ja. das Harz raus.
Ja. Genau, ich resümiere nochmal, vielleicht hat man es nicht gehört. Also wenn man den Stamm anritzt, dann kommt das Harz aus dem Stamm rausgeflossen. Es verhärtet sich über Zeit und dann kann man daran riechen und es räuchern. Mhm. Genau. Kurz zurück zum eigentlichen Thema, wie wir jetzt die Erschließung der ja. Gerüche ja. vollziehen, ist, dass wir den Text einmal in die Menge geben.
Genau.
Und wir gucken uns eigentlich an, wie der Autor den Geruch empfindet, durch das wir ihn beschreibt.
Genau, ein klassisches Handout, wie der Philologe gerne so arbeitet. Es passt, dass der Wind gerade etwas nachgelassen hat.
Ja.
Dass das Papier auch nicht da bleibt, genau. Sie können sich einfach ein Exemplar greifen. Ja, der Autor in der Tat, der ist natürlich da irgendwie im Spiel, aber dann werden wir gleich sehen, gibt es auch im Text sozusagen Figuren, auf die die Wahrnehmung hin bezogen ist. Also das ist jetzt so ein Punkt, das spricht der Literaturwissenschaftler, nicht Autor ist eine Sache und da gibt es ja Figuren in einem Text.
Mhm.
Die können zum Autor in diversen Verhältnissen stehen, aber zunächst mal sind sie was Eigenes sozusagen. Und was wir hier in diesem Text vorgeführt bekommen, ist die Vorstellung gewissermaßen, was passiert eigentlich, wenn jemand mit dem Schiff in einer bestimmten Gegend der antiken Welt entlang fährt. Konkret der Gegend, die wir Rotes Meer nennen, also das Meer zwischen Ägypten und der arabischen Halbinsel. Und das wird sehr konsequent in diesem Text so beschrieben. Wirklich, ne, man fängt da irgendwie am Nordende des Roten Meeres an und schippert dann da irgendwie so allmählich runter. Und dann kommt man eben irgendwann in diese Zone des, wie ich eben schon sagte, in der Antike gerne sogenannten glücklichen Arabiens, wo eben dann dieser Baum und andere Dinge beheimatet sind und schon in der Antike beheimatet waren, dann passieren eben bestimmte Dinge, die geruchsmäßig sind. Und das meine ich. Also da gibt es einen Autor, das ist ein gewisser Diodor von Sizilien, ein Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, so ungefähr in der Zeit von Gaius Julius Caesar, ne, wenn sie so irgendwie so einen Anker haben wollen, wo man den so hintütet sozusagen. Das ist so die zeitliche Ecke, kam eben aus Sizilien, schreibt, wie sie hier unschwer erkennen können, auf Griechisch. Und das ist ein ganz spannender Text, weil das nämlich der sehr unbescheidene Anspruch ist, einmal die gesamte Geschichte der Menschheit niederzuschreiben. Holla. Eine Universalgeschichte, wie man so schön sagt. Und man fängt an so bei den ersten Menschen, die laut Diodor wahrscheinlich irgendwie so aus Ägypten gekommen sind. Eine in der Antike weit verbreitete Hypothese, dass das so die älteste Kultur ist, wo das mal so angefangen hat mit den Menschen. Und dann führt er diese Geschichtsschreibung fort bis in seine eigene Zeit. Da ist dann eben dieser Cäsar eine sehr wichtige Figur. Und am Anfang dieses Textes gibt es so mehrere Bücher, in denen ja, gewissermaßen die Bühne, auf der diese menschliche Geschichte spielt, also die Geografie, die ganze damals bekannte und bewohnte Welt und wer da so gelebt hat und was die Lebensweise der Völker sind, mal so vorgestellt werden gewissermaßen. Und in diesen großen Kontext gehört auch diese Schilderung dieser Seefahrt sozusagen durch das Rote Meer rein. Bei ist das gut, wenn man das mitdenkt, gewissermaßen, als Kontext. Und sehr viel mehr will ich eigentlich vorher gar nicht sagen. Wir können gleich völlig frei ins Gespräch darüber kommen. Und ich gebe mal die eine und sozusagen entscheidende Partie dieses Textes, das, was Sie auf Seite 1 auf dem Handout finden, zum Besten sozusagen. Und Sie können einfach mal ein bisschen sagen, so bewusst mitlaufen lassen in Ihrem Kopf die Frage, was passiert da jetzt eigentlich, wenn man das so liest oder hört? Nach diesen, und das bezieht sich jetzt auf andere Stämme der Araber, die vorher schon beschrieben worden sind in dieser Beschreibung eben dieser Seefahrt, kommen die sogenannten Karben und danach dieser Bär, der volksreichste der arabischen Stämme. Sie leben im sogenannten glücklichen Arabien, das das meiste von dem hervorbringt, was bei uns als wertvoll gilt, und zudem eine unbeschreibliche Menge Vieh aller Arten ernährt. Und ein natürlicher Wohlgeruch durchzieht das ganze Land, weil fast alle Pflanzen, die die besten Düfte erzeugen, dort ununterbrochen wachsen. An seiner Küste nämlich wachsen der sogenannte Balsam, dazu Cassia und ein anderes Kraut von eigentümlicher Natur. In frischem Zustand bietet es die herrlichste Augenweide, hebt man es aber eine Zeit lang auf, dann verwelkt es plötzlich. Im Binnenland wiederum findet man dichtes Gehölz, darunter große Weihrauch- und Myrrenbäume, außerdem Palmen, Kalmuspflanzen, Zimtbäume und die Arten, die einen ähnlichen Wohlgeruch besitzen. Fülle und Übermaß dieses Geruchs, der von ihnen allen zusammenströmt, machen es nämlich unmöglich, die besonderen Eigenschaften und die Natur jeder einzelnen dieser Pflanzen aufzuzählen. Denn es herrscht offensichtlich ein geradezu göttlicher, mit Worten nicht fassbarer Duft, der dort auf die Sinne jedes Einzelnen eindringt und sie erregt. Selbst Vorüberfahrende, weit vom Festland entfernt, werden dieses Genusses noch teilhaftig. Zur Sommerzeit nämlich, wenn der Wind vom Lande weht, geschieht es, dass sich die von den Myrrebäumen und den anderen derartigen Gewächsen freigesetzten Düfte bis in die nahen Regionen des Meeres ausbreiten. Und zwar handelt es sich dabei nicht wie bei uns etwa um den Geruch abgestandener alter Gewürze, sondern um die starke Kraft frischer Blüten, die bis zu den feinsten Partien des Geruchssinns durchdringt. Denn der Wind weht diese Ausströmung wohlriechendster Pflanzen davon und trägt den Seeleuten, die sich der Küste nähern, ein angenehmes und volles, dazu gesundes und exotisches Gemisch vom Besten zu. Und dies kommt weder von einer zerschnittenen Frucht, deren eigentümliche Kraft schon verflogen ist, noch von einer, die in Gefäßen aus einem anderen Material eingelagert wurde, sondern unmittelbar von der frischen Blüte, wenn die göttliche Natur den Trieb in seiner reinen Form darbietet. Daher glaubt, wer an diesem einzigartigen Duft je teil hat, die Ambrosia zu genießen, von der die Mythen erzählen, kann man doch aufgrund der überragenden Qualität des Wohlgeruchs keine andere passende Bezeichnung finden. Eine sachliche Erklärung vielleicht, wenn Sie den Begriff nicht kennen. Ambrosia ist eine der Speisen der Götter. Ne? Nektar und Ambrosia, also etwas ganz Besonderes, das dem Menschen eben eigentlich nicht zur Verfügung steht. Aber das kommt offenbar ran, ne? Dieser Geruch in dieser Gegend von Arabien. Ich lasse es mal kurz hier. Wir können dann, wenn Zeit und Interesse besteht, auch gleich noch auf die zweite Seite schauen. Aber vielleicht erst mal so weit. Und ich will mal zwei, drei Punkte einfach so ein bisschen zur Blicklenkung sagen und dann können wir aber, wie gesagt, sehr gerne auch einfach frei ins Gespräch kommen, wie es ja auch die Idee dieser Veranstaltung ist. Was ich ja interessant finde, ist, dass eigentlich die konkrete Qualität dieser Gerüche vom Text überhaupt nicht beschrieben wird. Und das wird ja sogar noch explizit gemacht. Das heißt ja ausdrücklich, geht gar nicht. Also so überragend gut, so gewaltig wohlriechend, ja, und so überwältigend, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Trotzdem ist aber mein Eindruck, wir können gleich drüber reden, wenn Sie es anders sehen und mir widersprechen wollen, dazu die herzliche Einladung, das auch gleich zu tun. Trotzdem gibt es schon aber natürlich irgendwie einen Anstoß an uns als Leser, dass wir uns schon was vorstellen. Und das finde ich interessant, wie das hier läuft. Nämlich irgendwie über diesen Trick sozusagen, dass es heißt, nicht wie bei uns. Ja? Also nicht wie hier im Glas sozusagen. Ja? Das ist das exportierte Zeug. Ja? Also das wird dann geerntet, wie es eben schon hieß. Man ritzt das an und zieht das raus, dann trocknet es und so weiter. Dann wird es auch noch verpackt, ja, und am Ende noch gemischt oder irgendwas. So, und dann landet es dann irgendwie da, wo so ein Diodor schreibt. Also sagen wir mal Sizilien, so im Mittelmeerraum. Ist aber eben nicht mehr derselbe. Also das finde ich interessant. Der Impuls ist, sagen so an die Leserinnen und Leser, stellt euch mal das vor, was ihr kennt. Ja, irgendwie Gewürze so, die man aus dem Regal zieht oder eben sowas hier, ne, wie es hier gerade dargeboten wurde. Und wenn man sich das jetzt nochmal in der ganz frischen Originalversion vorstellt, in einem natürlichen Kontext, dann zur Hauptblütezeit, ja, und dann alles zusammen irgendwie, dann kommt man vielleicht so irgendwie an diese Vorstellung ran, wie es da gewesen ist. Aber es ist interessant. Keine Beschreibung, ach, das riecht jetzt aber nach Blume oder irgendwie nach Orange, ja, oder irgendwie scharf oder irgendwie aromatisch in der Weise oder das ist ein Harzgeruch oder wie auch immer. Das wird überhaupt gar nicht versucht vom Text. Und es ist ganz stark dieses Beschreiben einer Wirkung. Ne, das weht so raus aufs Meer, dringt ein in den Geruchssinn und dann ist das wuff, so wie die Ambrosia. Ne. Das finde ich eben sehr interessant. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo es für den Philologen, Literatur- und Kulturwissenschaftler spannend wird. Ne. Wie kommt das jetzt sozusagen zusammen? Also einerseits wissen wir über diese antiken Mittelmeerkulturen, dass die vielleicht nicht buchstäblich so ein Glas, aber jedenfalls irgendwie Weihrauch auch da hatten und Myrrhe. Also wenn ein Leser damals irgendwie in Griechenland oder in Italien, wie auch immer, diesen Text liest oder hört und denkt so ein bisschen nach, dann haben die schon irgendwie Erfahrung damit. Aber klar, da im südlichen Arabien war vermutlich praktisch niemand aus dieser Leserschaft. Nicht ausgeschlossen, dass irgendwelche griechischen oder römischen Händler da mal hingeschippert sind, aber im Prinzip ist das schon sehr weit weg. Und das ist das Interessante sozusagen, dass Literatur es irgendwie hinkriegt, so eine Distanz dann doch in gewisser Weise zu überbrücken. Ne? Und so schwer es ist, Gerüche irgendwie zu beschreiben und so wenig dieser Text das auch konkret versucht, ist es doch die Einladung an uns, uns schon da irgendwie was vorzustellen. Ne? Und wie das sozusagen zusammenkommt, ja? So was Konkretes, Materielles hier, so eine Kultur, wo das irgendwie da ist und dann sagen, das, was so ein Text macht, der einfach sowas beschreiben, vor Augen, vor die Nase stellen, kann man das sagen? Eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Da wird es interessant. Ne? Und da hakt sozusagen jetzt dann der Philologe ein und dann geht's los gewissermaßen. Also das vielleicht, um so ein bisschen den Blick zu lenken, warum mich sowas interessiert und auch, was da vielleicht im Schwange ist, wenn man sowas hört oder liest.
Kann das nachempfunden werden, die andere Dimension, statt der reinen Beschreibung, die ist ja eigentlich eine dynamische Dimension dann.
Stimmt, ja, ist richtig, genau.
Welche Textstelle ist besonders interessant für dich, Mario? Die mit dem Herauswehen aufs Meer hinaus?
Ich finde das, glaube ich, tatsächlich, wenn ich jetzt hier nochmal so einen Punkt benennen sollte, wo ich finde, da ist es irgendwie, ne? Das, was mich interessiert und so. Ich glaube wirklich das. Das ist einerseits der Punkt, den ich eben schon nannte, dass die erstaunlich stark in der Antike damit umgehen, wie so unsere Geruchswahrnehmung funktioniert. Das ist ganz spannend, das hier sich mal konkret so vorzustellen. Also unmöglich ist es nicht, aber schon irgendwie krass. Also es müsste schon ein wirklich sehr, sehr starker Geruch sein, dass das wirklich buchstäblich so vorstellbar sein sollte. Ne? Man schippert da an der Küste lang und dann riecht man das da noch draußen auf dem Meer. Ja, vielleicht, aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen so. Und so funktionieren Texte ja ganz oft. Ne? Vielleicht haben Sie mal vom berühmten Begriff der Fiktionalität gehört. Das ist so das, was der Literaturwissenschaftler so im Munde führt. Dass Texte schon irgendwie natürlich mit der Wirklichkeit umgehen, klar. Man kann sie ja dann auch in den historischen Kontext stellen, in eine Kultur und ähnliches. Aber irgendwie machen sie auch so ein eigenes Ding. Und manchmal glaubt man es ja auch irgendwie nicht, ne, was so im Text steht. Oder wir wissen rundheraus, ist vielleicht dann doch nicht ganz das. Aber so dazwischen irgendwie sowas. Ich glaube, das ist hier auch genau so ein Ding. Irgendwie ist das nicht unplausibel, aber es macht schon auch irgendwie klar, dass hier eine ganz besondere Konstellation da ist. Und wenn wir uns das wirklich vorstellen wollen, da muss dieser Geruch schon wirklich sehr groß und wirklich sehr, sehr gut sein. Ne? Sonst würde das so nicht gehen. Und das wird da rausgegriffen. Und da macht der Text auch irgendwas draus. Das finde ich spannend.
Okay. Als du den Text lasest, wie ist das der wie nennt man das Vergangenheitsverbum? Last?
Ich glaube ja.
Last. Doch. Als du das last gelesen hast und last.
Vielleicht so.
Was ist dann jetzt das Werkzeug, das du an die Hand nimmst? Gehst du weiter in eine Analyse oder verbindest du das mit anderen, ich weiß nicht, Themenbereichen, mit anderen, noch anderen Werkzeugen, die du als Philologe klar, hast?
Genau, also ich kann ja mal so ein bisschen einfach so schildern, was man damit so machen könnte.
Ja, bitte.
Das kann man jetzt nicht immer in jeder konkreten Analyse alles gleich so kombinieren. Da gibt es auch so, ehrlich gesagt, so zeitliche Einschränkungen und solche Dinge. Aber so verschiedene Richtungen kann man ja mal schildern. Also zum einen kann man natürlich die Frage stellen, wie gehört das jetzt eigentlich in den großen Zusammenhang dieses konkreten Textes? Ne? Ich sagte schon, Universalgeschichte und eigentlich der Anspruch, so die Menschheitsgeschichte zu schildern. Und das ist ja offenbar Geschichte erzählen mit allen Sinnen. Ne? Ziemlich interessant. Und das kann man dann natürlich fragen. Da wäre dann literaturwissenschaftlich betrachtet so eine Kategorie wie Textsorte, Textgattung irgendwie im Spiel. Was das für eine Vorstellung von Historiografie? Nicht alle historiografischen Texte aus der Antike funktionieren so. Vielleicht kommt es uns auch überraschend vor, das ist ein Beitrag zum historischen Verständnis, dass da Leute langschippern und das so riechen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Was heißt das eigentlich? Das wäre zum Beispiel mal so eine Fragerichtung. Man kann natürlich die Frage stellen, wie es eben schon andeutete, man hat jetzt diesen Text und dann wissen wir ja auch bestimmte Dinge über diese antike Kultur, dass da Dinge auch da waren, Ähnliches kann man sich auch fragen. Und da, Tobias, ist vielleicht auch dann die Möglichkeit, sich der Frage zu nähern, die du eben schon gestellt hast. Wir sitzen jetzt hier als Zuhörer oder Leserinnen oder wie auch immer im Jahr 2023. Ist das jetzt eine ähnliche Wahrnehmung bei uns wie damals eigentlich? Müssen wir für die antiken Leser nochmal was anderes veranschlagen? Können wir das benennen? So eine Frage kann man natürlich auch stellen. Und dann wird es aber natürlich besonders interessant, wenn man jetzt mal versucht, wirklich konkret zu benennen, was macht dieser Text jetzt eigentlich ganz genau? Wie geht das sozusagen? Ne? Wie wird unsere Vorstellung da eigentlich angeregt? Da gibt es dann bestimmte Begriffe, dann muss ich dann schon als Philologe auf die linke Spalte dieses Papiers schauen und nicht nur auf die rechte, das ist irgendwie auch klar. Ne? Wie geht das damit? Was sind sagen so die Argumente, diese Technik sozusagen, die kann man auch gut literaturwissenschaftlich beschreiben, dass man in einem Text Figuren hat, die etwas wahrnehmen. Das ist interessant. Ist das dann sozusagen die Perspektive, die uns auch nahegelegt wird? Wahrscheinlich schon, oder? Man kann ja versuchen, sich mal gedanklich auf dieses Schiff auch zu setzen, das da lang fährt. Und wie würde sich das anfühlen? Wäre ja hoffentlich schon ziemlich gut. Man würde diesen Geruch bekommen, so irgendwie. Ne? So Einladungen sozusagen Text ausspielt. Das kann man beschreiben. Was sind das so für Potenziale und Mechanismen, die dem Leser angeboten werden? Wie geht man da rein? Und dann kann man auch nochmal fragen, was passiert dann eigentlich ganz genau? Ne? Was ist das eigentlich konkret für eine Wirkung? Kann man die genauer benennen? Was heißt das dann eigentlich? Und was sagt das dann auch über diesen Text aus? Denn er will ja offenbar auch genau so einen Eindruck bei uns erzeugen. Ne? Hm. Dieses Insistieren darauf, das ist der Geruch der Gerüche sozusagen. Ne? Das will ja irgendwas bei uns auch bewirken. Und das glaube ich, sind vielleicht mal so bestimmte Schritte, die man benennen kann, die man dann geht, wenn man so einen Text hat und versucht, da irgendwie reinzugehen. Aber eines sage ich schon ganz ehrlich dazu, das ist jetzt für den Wissenschaftler immer so ein bisschen so ein heikler Punkt. Ich glaube, in Wahrheit arbeiten alle Textwissenschaftler so, man will es aber oft nicht ganz so einräumen, weil es natürlich sofort die Frage aufwirft, kannst du das objektivieren? Ja? Natürlich kommt man auch von seinem eigenen Empfinden her. Es ist schon so, ich lese so einen Text und schaue erstmal, was macht der jetzt mit mir eigentlich? Natürlich, das ist noch keine Analyse, ne? Logisch, das ist ein Einstieg sozusagen. Da muss man schauen, kann ich das festmachen? Kann ich argumentieren, dass das irgendwie jetzt grundsätzlich so ein Punkt für diesen Text ist? Kann man, glaube ich, durchaus an der Stelle. Aber ich glaube, das ist schon eine gute Technik und das gebe ich gerne auch als Einladung in die Runde. Ich glaube, man kann Texte so lesen. Es ist dann sehr spannend, wenn man auch andere Eindrücke dieser Art gewinnt. Man kann sie nebeneinander halten, man kann sie diskutieren. Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass andere den Text irgendwie anders lesen. Das kommt vor, auch in der Wissenschaft. Und dann muss man eben sehen, ne, was heißt das und wie geht man damit um. Aber eigentlich ist sagen so dieses hier mal der Nase nachzugehen. Keine schlechte Technik, glaube ich. Ja? Zumal für so einen Text, der das ja offenbar auch will und uns dazu irgendwie anstößt. Das tue ich schon auch. Und das muss man dann vermitteln natürlich. Ne? Da hat man diese konkreten Analyseschritte, wenn es dann wirklich richtig wissenschaftlich wird und Ähnliches. Aber dieses eigene Empfinden und was das tut und so, ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Irgendwie braucht es das, glaube ich, auch.
Also ist der Text ein plastisches Feld oder wie ein Tor, in das du hindurch schreitest und dahinter liegt die Landschaft?
Finde ich eigentlich ein schönes Bild, in der Tat. Und eigentlich tun Texte das. Das ist auch so eine Grunderkenntnis, würde ich sagen, von Literaturwissenschaft. Texte laden uns zu was ein. Was wir konkret damit machen, ist vielleicht für den Text auch gar nicht 100% steuerbar. Wollen vielleicht Autoren Texte gar nicht, aber darüber könnte man auch diskutieren mit Leuten, die Texte schreiben. Aber irgendwie gibt es da Einladungen und die kann man annehmen. Ich glaube, das macht in der Regel Sinn, dass man das tut. Man kann sie auch verweigern oder vielleicht hat man kein Interesse oder klar, natürlich hat nicht die Zeit, das kann alles auch eine Rolle spielen, aber eigentlich ist das schon so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Zugriff jetzt auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, mal zu versuchen, das zu beschreiben. Was ist eigentlich diese Einladung sozusagen, die den Text ausspricht? Mhm. Und wenn man mal einen Leser oder eine Leserin unterstellt, der gerade Zeit hat, sich zu beschäftigen, irgendwie Interesse hat und diese Einladung annimmt, was passiert dann eigentlich? Mhm. Der Modellleser, wie man das mal genannt hat, zum Beispiel. Ne? Das wäre so ein Zugriff, wie man ihn tatsächlich dann irgendwie gehen könnte. Ja. Ja.
Okay. Eine These, die du zum Schluss dann aufstellst, die ist also keine wiederholbare Objektivität, die für, sage ich mal, die jetzt unbedingt gelten muss, sondern in deinen Werken, die du da veröffentlichst, gehst du anders davor. Du beschaust den Text von all den Seiten, du pickst dir eine Satzstelle raus, die vielleicht du wieder auf den Text selbst anwendest, also pars pro toto.
Ja.
Und dann kommt dein Gefühl für den dahinterliegenden Gehalt, der dadurch transportiert wird. Und das Ergebnis sind dann selber wiederum beschreibende.
Ein Stück weit schon, ja. Ich glaube, dass das stimmt. Also es ist schon so, dass man natürlich auch, man kann natürlich schon auch aus der Literaturwissenschaft heraus Methoden formulieren, ne? Und dann auch wirklich Konzepte und Begriffe haben, die man dann konstant sozusagen anwenden kann auf literarische Texte. Da gibt es dann schon eine Ebene, wo man Dinge ein Stück weit stärker doch, sagen wir ruhig mal, objektivieren kann, als es halt eine Hypothese, die formuliere ich jetzt, jemand anderes könnte es anders sehen. Hm. Man kann da schon noch einen Schritt weiter gehen, aber du hast natürlich schon recht, dass man wirklich am Ende einen sozusagen empirischen Befund hat und der ist dann eindeutig und klar wiederholbar. Ne? Solche Ansprüche hätte man natürlich in vielen grundlegenden Methoden der Naturwissenschaft zum Beispiel, ganz klar. Das ist für solche Gegenstände natürlich schwierig. Denn wo sollte eigentlich die Ebene gewissermaßen liegen, wo man das wirklich so festmachen kann? Gar nicht so leicht. Ne? Mhm. Texte werden ja für Leserinnen und Leser geschrieben. Und irgendwie realisieren sie sich ja dann in so einem Akt des Lesens gewissermaßen. Da hat man ja immer auch so einen Menschen dann da irgendwie im Spiel, der das jetzt irgendwie konkret liest. Da kommt man, glaube ich, nicht so ganz raus. Dann gibt es noch die Herausforderung natürlich der großen historischen Distanz. Das habe ich eben auch schon gesagt. Auch die Fragen, die sich daraus stellen, kann man nicht immer hundertprozentig beantworten. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, mal wirklich das empirische Leseverhalten und die Reaktion eines antiken Lesers zu checken. Das geht halt irgendwie nicht. Ne? Da müsst ihr die Zeitreise machen, die viel zitierte, oder jemanden irgendwie herholen oder sowas. Ehrlich gesagt, wie schlau uns das wirklich machen würde, kann man auch mal fragen. Das ist eine spannende Frage, aber es geht halt nicht. Irgendwie müssen wir damit lesen, dass wir jetzt erstmal die Leser sind. Da müssen wir schauen. Ne? Und man kann da durchaus Antworten geben, das schon. Und wie gesagt, das kann man schon auch, kann man systematisieren, kann man mit Kategorien arbeiten, Ähnlichem. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur in so einer Subjektivität stehen bleibt. Das wäre auch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Ne? Aber es stimmt schon. Es bleibt sozusagen etwas, wo wir nicht rauskommen sozusagen, dass es doch auf der Ebene, wir sitzen da jetzt eben als Leserinnen und Leser dieser Zeit, dieser Kultur und Ähnlichem und haben diesen Text und dazwischen passiert was und irgendwie bleibt es vielleicht auch auf der Ebene, doch ein Stück weit. Ne? Ich glaube, das kann man schon sagen, ja.
Aber es hat ja auch was Schönes, also wenn...
Unbedingt.
Wir hatten zum Beispiel, Entschuldigung, wir hatten zum Beispiel das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung schon mal in der Reihe hier. Ja. Und da ging es ganz viel darum, dass weg von Frontalunterricht eine eigene Sensibilisierung für komplexe Situativität, nenne ich es jetzt einfach mal so in diesem Abstraktum, entstehen kann. Und das ist ja auch ein Skill, den man heutzutage oder grundsätzlich braucht, wenn man Welt erfahren möchte und ob die Welt an sich eine wissenschaftliche ist oder die immer Objektivität liefern kann, ja, sei ja mal dahingestellt. Und so ist der Weg so, oder dass die Sprachwissenschaft als Philologe, wie soll ich das sagen, sie ist ja dann eine weiche Wissenschaft und es führt zur Sensibilität hin, mit verschiedenen Eindrücken interaktiv umzugehen, sag ich mal.
Ja, das leuchtet mir völlig ein. Ich glaube, gerade der Begriff der Erfahrung ist ein schöner Begriff, ne? Mit dem man ganz gut auch für solche irgendwie ja auch herausfordernden Gegenstände arbeiten kann. Ja, ich glaube, da kann man was draus machen. Sowohl in der wissenschaftlichen Perspektive ist ein wichtiger Begriff, in der Tat, mit dem wir auch wissenschaftlich tatsächlich arbeiten, aber auch jetzt einfach so. Also so für Sie alle irgendwie, ne? Jetzt auch hier oder weiß ich nicht woanders. Nicht unbedingt jetzt nur in einem wissenschaftlichen Sinne kann man damit, glaube ich, viel machen. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass solche Texte genau dazu einladen. Ne? Mhm. Ja, das tun sie. Mhm. Ja.
Ich gucke jetzt gerade mal ins Publikum. Es gibt da eine Wortmeldung.
Ja, ich wollte mal fragen, worin denn unsere Textstelle hier eingebettet ist. Ja. Also wir sind ja in der Historiografie, wird das jetzt einfach als ethnografische Stelle, dass man gerade nach, also irgendwas über Kleinasien beschreiben genau. möchte, ist das einfach.
Exakt. Das ist der Punkt. Also das ist eine größere Textpartie, das sind gleich mehrere Bücher in der antiken Bucheinteilung. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man kurz erklären muss. Die antiken Texte waren in Bücher eingeteilt. Das muss nicht unbedingt unserer Logik von Büchern entsprechen. In der Regel ist es ein bisschen weniger, als wir in ein modernes Buch packen würden. Das kommt ursprünglich mal von diesen berühmten Papyrusrollen her. Ne? Was so für eine Rolle geht, ist dann eben ein Buch. Und wenn Werk halt zu groß ist für einen, hat man eben mehrere, dann sind es mehrere Bücher. Also es gibt so eine Einheit von so 5 Büchern am Anfang irgendwie dieses Werkes, die offenbar genauso diese Funktion, so eine Art Einführung haben. Und Ethnographie war gerade zum Stichwort Geographie auch durchaus Mythographie, also auch die Frage, was wird eigentlich so erzählt über die Welt, ihre Entstehung, ihre Wesen und so weiter. Das ist in der Tat der Punkt an der Stelle noch gar nicht das, was Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie sich eben mit der antiken Historiografie mal beschäftigt haben, dass dann kommen da so Herrscher und Kriege und solche Geschichten. Ne? Das kommt auch und ist dann auch für viele dieser 40 Bücher waren das insgesamt. 40 Stück, klar, für die Geschichte der Menschheit braucht man noch Platz. Das kommt dann alles, aber am Anfang ist es ein bisschen anders und das ist in der Tat der Kontext. Und interessant ist, dass es hier aus Sicht jetzt des Mittelmeerraums um die Ränder dessen geht, was man erstmal so kennt. Die werden abgeschritten sozusagen. Und das ist sagen wir, irgendwie so der südliche Rand gewissermaßen. Ne? Das endet dann so eben mit dem südlichen Arabien und dann irgendwo in Afrika hört das dann mal so auf, ne? Würden wir sagen. Noch nicht ganz wirklich im Süden Afrikas, nach unserem heutigen Weltbild, aber so irgendwie, wo man eben Kenntnis hatte im damaligen Mittelmeerraum. Und das ist interessant, dass das irgendwie interessiert. Wie ist die Welt beschaffen sozusagen, wenn man an die Ränder dessen geht, was man da kennt? Was wohnen da für Leute? Was ist das so für eine Gesellschaft? Was machen die? Wie leben die? Was gibt es da in den natürlichen Ressourcen? Und das zu schildern, ist der größere Kontext in der Tat. Ja, genau, da gehört es rein. Ja. Und das ist ein ziemliches Panorama. Interessant, ne, dass das interessiert. Und dass irgendwie jetzt aus der Perspektive eines Geschichtsschreibers das aufgenommen wird. Das ist schon für sich, finde ich, ein Punkt, den man auch mal machen kann. Ne? Ja, genau. Aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Genau. Also wahrscheinlich ist das so, wenn wir versuchen es genauer zu datieren, dass wahrscheinlich so ums Jahr 30 vor Christus dürften diese 40 Bücher dann fertig gewesen sein. Viele Jahre dran geschrieben, das überrascht ja auch nicht. Aber das ist so ungefähr der zeitliche Punkt, auf den man es zuspitzen kann. Und das besagt natürlich was. Ne? Da ist das Römische Reich dann natürlich schon da. Das ist auch zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich groß. Noch nicht so Maximum, aber ist schon da irgendwie. Und da wird es natürlich auch interessant. Ne? Was sind das dann alles für verschiedene Gebiete, die da reinkommen? Was heißt das, dass es da so ist und hier ist es anders und so? Da kann man sicherlich auch über den Kontext mal nachdenken. Ne? Warum man genau in so einer Zeit eigentlich so eine Art von Geschichtsschreibung macht. Ja?
Wir leben heute auch in dem Luxus, also es ist auch ein Luxus hier zu sitzen und wir leben jetzt in dem Luxus, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Text zu lesen.
Das ist so, in der Tat.
Zu der Zeit und ja. viele hunderte ja. Jahre später ja. ist es ja nur wenigen Menschen überhaupt möglich gewesen, ja. genau das zu lesen und überhaupt eine Vorstellung davon ja,
ja.
zu bekommen.
Das ist schon richtig, ja.
Und ich denke, jetzt, ja. wenn ich das jetzt in die... Geschichts- und Handelsentwicklung einbeziehen würde, würde es vielleicht 1-2 Menschen gegeben haben, jetzt grob geschätzt, die die Kostbarkeit dieses Duftes erkannt haben und dann daraus entwickelt haben den Gedanken, dass man so etwas ja besorgen könnte und sich daraus Handelswege entwickelt haben.
In der Tat. Also dazu kann man vielleicht 2 Punkte sagen. Handelswege sind zu dieser Zeit schon ziemlich etabliert. Also das ist sagen was man nicht neu schaffen muss. So Weihrauchexport, den gibt es schon ziemlich lange, jetzt aus der Perspektive des 1. Jahrhunderts vor Christus gesprochen. Das ist irgendwie schon da. Aber es ist schon richtig, die Frage, wer konnte jetzt eigentlich so einen Text lesen, ist ganz interessant. Also wir können fragen, wer hat Kenntnis vom südlichen Arabien? Ich wage zu behaupten, kaum jemand aus der Leserschaft dieses Textes, ne? Selbst wenn es Handelsrouten gibt, aber da werden nicht viele gewesen sein natürlich. Die spannende Frage ist natürlich auch, wer konnte diesen Text eigentlich damals lesen? Und das ist notorisch schwer zu beantworten. Nein, ich kann keine Prozentzahl nennen, das geht gar nicht. Die so viel Informationen haben wir nicht. Aber eines ist interessant. Wir wissen, dass gerade das Medium Historiographie in dieser Zeit, im 1. Jahrhundert vor Christus, eines ist, das, soweit überhaupt eben Leute lesen und schreiben konnten, sich durchaus an ein breiteres Publikum richtete. Und die Frage kann man auch mal stellen. Ist vielleicht dieses so, dass das so sinnlich hier ist, ne? und gar nicht der Text anfängt mit und dann kam da der und der Herrscher und dann war das der Krieg und sowas, sondern man kriegt so diese Weltbeschreibung irgendwie und auch so diese Einladung, sich das vorzustellen und hier sogar diese Gerüche und ähnliches, ist ja vielleicht genau Teil so einer Art von Schreiben, die sich durchaus auch an ein größeres Publikum richtet. Also jetzt nicht nur an eine politische Elite oder an Leute, die selber vielleicht in Machtpositionen kommen. Es gibt Formen antiker Geschichtsschreibung, die funktionieren offenbar so. Ne? Da geht es darum, so praktisches Handwerkszeug zu vermitteln, Beispiele zu geben und so weiter für Leute, die selber in Macht- und Entscheidungspositionen kommen. Das scheint ein bisschen eine andere Art von Geschichtsschreibung zu sein. Eine, die sich wirklich als Lesetext versteht und jeder, der lesen kann, kann dann auch die Erfahrung sozusagen dieser Seereise im Medium des Lesens immerhin machen. Ne? Da kann man auch mal nachdenken. Ist vielleicht Literatur die Brücke sozusagen, die, soweit das erstmal weg ist und so wenig man da vielleicht selber hingehen kann, jetzt so im 1. Jahrhundert vor Christus als Grieche, Römer oder wie auch immer. Aber Reisen im Text und in der Vorstellung kann man ja dann schon. Wenn man lesen kann, geht einem diese Welt sozusagen auf. Ne? Damit scheint dieser Text auch zu arbeiten. Und das ist interessant, dass das auch schon in der Antike ein Mittel ist sozusagen, das man nutzt.
Wahrscheinlich nicht nur das, also bei mir war es jedenfalls so, als ich das gelesen habe, hatte ich gleichzeitig, und das will der Text ja offensichtlich auch, den Wunsch verspürt, das in echt riechen zu wollen.
Ja, klar, das will der Text sicher, da haben Sie recht, ja. Das glaube ich auch. Ja.
Wo wir jetzt schon auch von dieser lebhaften Reise sehr lebhafte Bilder bekommen, ist ja vielleicht auch eine berechtigte Frage, wissen wir genug über Devodor, um sagen zu können, ob der diese Reise überhaupt selber gemacht hat?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also, diese vermutlich nicht. Ich glaube nicht, dass der im südlichen Arabien war. Aber irgendwie gereist ist er schon. Das ist in der Forschung lange auch eine umstrittene Frage gewesen. Es ist ja auch Job sozusagen der Wissenschaft, solche Texte kritisch zu lesen. Ne? Und dann ist so ein Autor und der sagt das und das habe ich gesehen, weil er sagt das eben auch. Ne? Ich habe Reisen gemacht und habe mir Dinge angeschaut und ähnliches. Und da kann man auch mal gegenfragen. Aber alles in allem ist das ziemlich plausibel. Also zu diesem Zeitraum sind Reisewege gut etabliert. Es gibt Handelsbeziehungen, auch sehr weiträumiger Natur. Aber auch konkret, um als Mensch so irgendwo hinzureisen. Übrigens durchaus auch schon in einer frühen Form des Tourismus. Da gibt es eine gewisse Infrastruktur. Man kann mit dem Schiff eigentlich ziemlich effektiv irgendwo hinfahren, braucht dafür auch gar nicht so viel Zeit. Das ist ganz interessant. Okay, klar, nicht so schnell wie ein Flugzeug, heutzutage geschenkt. Aber letzten Endes geht das durchaus. Also das Mittelmeer zu überqueren, um dann nach Ägypten zu kommen, da vielleicht noch den Nil rauf zu schippern und sowas, das kann man schon irgendwie machen. Also dass du zumindest mal so in Ägypten war und sich da Sachen angeschaut hat, und da ist man ja schon geografisch in die Nähe sozusagen, ne, dieser Zone, um die es jetzt hier geht. Das können wir auch für diesen lebensweltlichen und biografischen Autor durchaus unterstellen. Ja, doch, doch. Ja.
Gibt es weitere Fragen?
Ja. Ja, dann würde ich nochmal auf diese Textquelle zurückkommen. Sie sagten ja, also die meisten Quellen sind nicht mehr im Original vorhanden, sondern als Abschriften. Ja. Dann wäre hier für mich schon die Frage, wie authentisch sind denn die Abschriften?
Sicher.
Ja. Oder wie viel Fantasie hat der Abschreiber selber eingebracht?
Klar, das hängt davon ab. Also da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Es gibt natürlich das Phänomen, dass Texte sozusagen leben. Ne, man schreibt sie weiter, man verändert sie, man knüpft an Texte an, man setzt sie fort und so weiter. Aber alles in allem ist das etwas, was schon funktioniert. Also in dem Sinne, dass ein Text im Wesentlichen tatsächlich als der Text weitergegeben wird. Im Kleinen natürlich mit einer ziemlich bunten Fülle von einzelnen Abweichungen und Ähnlichem das schon. Aber es gibt frühzeitig ein Interesse daran, Texte zu bewahren und weiterzugeben. Und zwar eben auch in ihrer Form, die sie haben. Das ist ziemlich interessant, dass das schon in der Antike passiert. Und das hängt auch damit zusammen, dass es ja schon in der Antike auch so Leute gab wie unser einen, also Philologen, ne, die auch Textwissenschaft betrieben haben und deren Aufgabe irgendwie auch genau das war, zu schauen, was ist eben die wahrscheinlich Originalversion eines Textes und die dann auch wirklich weiterzugeben, zu beschreiben natürlich, zu kommentieren und ähnliches. Also es gibt im Wesentlichen schon eine Überlieferung, die so funktioniert, dass die Idee dabei ist, Texte wirklich weiterzugeben. Und dann, wie gesagt, sich mit diesen Details zu beschäftigen, was kommt da an Abweichungen rein, was gibt es auch an schlichten Fehlern, die passieren natürlich auch. Ne? Man schreibt einen Text ab und dann ist irgendwas falsch oder Kürzungen und so weiter und so fort. Das ist eben auch eine Aufgabe sozusagen der Philologie. Das ist dann die gerne sogenannte Editionsphilologie, das zu machen. Und da kommt man aber schon zu Texten, von denen wir sagen können, das sind im Wesentlichen schon die, dürfen wir von ausgehen, wie sie auch in der Antike da waren. Im Einzelfall kann es mal schwierig sein, aber alles in allem klappt das eigentlich soweit ganz gut. Das mal so als, auch eine Frage, zu der man sehr viel sagen könnte, aber mal so als kurze Antwort. Und deswegen ist das schon etwas, was wir erstmal so als Lesereindruck auch nehmen können, dass das schon irgendwie das ist, was vielleicht nicht buchstäblich jetzt in jedem Wortlaut, ne, das können wir jedenfalls nicht beweisen, aber grundsätzlich ist das schon der Text, die Zuversicht dürfen wir haben, der irgendwie auch im ersten Jahrhundert vor Christus da war. Ja, da schon. Wenn man Griechisch kann, macht es das einfacher, ne? Natürlich, sich dann noch wirklich an diesen antiken Zustand sagen, weiter irgendwie anzunähern, das ist klar. Ja. Genau. Exakt. Ja.
Mario, möchtest du noch Werbung machen für die Studenten, die vielleicht Interesse haben an Philologie? Was magst du denn in deinem Symposium?
Also, vielleicht ist Symposium insofern das richtige Stichwort, als wenn eine Studentin tatsächlich da, Frau Oschner, großartig ist, genau, wird tatsächlich mit den Sinnen auch bei uns arbeiten, sozusagen, in der Lehre. Ich mache das jedenfalls sehr gerne. Die Einladung, sagen, auszusprechen, sich dieser Antike auch wirklich in ihrer sinnlichen und konkreten Form anzunähern. Natürlich mit dem Anspruch, dass es wissenschaftlich passiert, ne, was eigentlich schön ist, diese beiden Seiten zusammenzubringen, sozusagen, sich dieser wissenschaftlichen Perspektive zu bedienen, aber zugleich auch die Frage zu stellen, was entsteht da wirklich als etwas, das man sinnlich wahrnehmen kann. Was mit Symposium Mainz ist eben ein Projekt, das wir hatten, wo tatsächlich eine Studierendengruppe ein sogenanntes Symposion, das ist ein wichtiger sozialer Ort sozusagen gewesen in der ganzen griechisch-römischen Antike. Man sitzt zusammen oder liegt zusammen, genauer gesagt, ne, isst und trinkt und ähnliches und dann geht es hochher natürlich, wie man sich vorstellen kann. Sowas wirklich mal zu rekonstruieren und auch, ja, wir haben es auch dann umgesetzt sozusagen und haben das zusammen gewissermaßen gefeiert.
Das lädt ein.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist schön, ne, mal zu fragen, was wissen wir, was wissen wir nicht, warum wissen wir Dinge und warum wissen wir Dinge nicht, was machen wir, wenn wir was nicht wissen, ja, was passiert dann eigentlich, was lernen wir eigentlich, wenn man das so macht, sich das wirklich nochmal ganz konkret auch irgendwie vor Augen zu stellen, vor die Nase zu führen, gegessen haben wir auch und so weiter natürlich, ne? Das ist schön und das schätze ich eben auch an so einem Forschungsthema. Das funktioniert, sagen wissenschaftlich, das ist ein Punkt, aber es ist auch eine Einladung an die Studierenden oder an Interessenten, wie auch immer, ne? Diese Antike irgendwie auch nochmal konkret auf diese sinnliche Weise zu nehmen. Ich glaube, das ist toll. Und wir haben halt so viel. Es gibt diese Texte, sehr viel mehr, als man denkt, ja? Und natürlich auch die materiellen Überreste, selbstverständlich. Und das ist im Grunde selber wie eine große Einladung, ne? Das mal so zu nehmen und damit auch was zu machen.
Ja. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei dir, sehr Mario. Gerne. Vielen Dank, das ist super spannend. Leider müssen wir zeitlich jetzt wirklich Schluss machen. Deswegen bedanke ich mich jetzt noch einmal an alle, die auch mit hier gewesen sind und teil hatten. Wir hatten ja in der ersten Veranstaltung den Herrn Professor Manfred Kurbach da. In der zweiten Veranstaltung die Frau Professorin Jana Markert und die Doktorin Simone Reutemann. In der dritten Veranstaltung dann den Herrn Professor Andreas Hartmann. Danke dafür, dass Sie da waren. Und heute dürfen wir jetzt nochmal Applaus geben für Professor Mario Baumann.
Dankeschön. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, schön, dass Sie da waren. Freut mich.